Heute haben wir ein ganz interessantes Thema und ich freue mich, dass das gut zum Anbetungsteil passt. Wer Gott sucht, findet ihn. Wir sind angelangt in der Auslegungspredigtreihe in Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 39 und das könnt ihr schon alle aufschlagen. Der Kämmerer aus Äthiopien. Viele kennen diese Geschichte. Und wir wollen heute zusammen in das Leben des Kämmerers aus Äthiopien schauen, der Gott sucht und findet. Ein Mensch macht sich auf den Weg, Gott zu suchen. Und dieser Mensch weiß, dass es einen lebendigen Gott gibt. Er hatte von ihm gehört und es lässt ihm keine Ruhe mehr. Dieser Mann ist sehr beschäftigt, hat viele Aufgaben und hat viel Verantwortung in seinem Land. Er ist Schatzmeister oder Finanzminister, würde man heute sagen, der Königin von Äthiopien. Ein wichtiger Mann, ein erfolgreicher Mann, fast so wichtig wie jeder, der hier sitzt. Wenn man unseren Terminkalender anschaut, könnte man meinen, wir sind sehr wichtige Leute. Auch er, ein sehr beschäftigter Mann, ein Mann, der das Vertrauen der Königin seines Landes hatte und ich denke auch, dass er wohlhabend war. Aber diesen Mann treibt eine geheime Unruhe an. Gott. Es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat, einen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, einen Gott, der alles Leben auf der Erde gemacht hat, alle Tiere des Feldes, alle Fische des Meeres, alle Vögel des Himmels. Und dieser Schöpfer, der alles Leben auf der Erde gemacht hat, er muss doch selber leben, wenn er das gemacht hat. Jahrtausende lang wussten Menschen, es gibt einen lebendigen Gott. Und heute sind wir so weit in der Menschheit angekommen, dass wir das, was jahrtausende lang allen Menschen auf dem Planeten bekannt war, in Frage stellen und sagen, gibt's das? Ich weiß nicht, ob wir modern oder dumm geworden sind. Das weiß ich nicht ganz. Hin und wieder habe ich Zweifel. Und dieser Mann hat von Gott gehört. Er kannte schon einiges über das Alte Testament, dass Gott sich dort offenbart hat. Durch sein Wort wusste er schon einiges. Er wusste, dieser lebendige Gott, der alles Leben mit einer klaren Bestimmung geschaffen hat, er hat einen Willen und er hat dem Menschen einen Willen gegeben, dass er glauben soll. Und dieser Finanzminister hier, der wacht zu einer Überzeugung auf, ich muss Gott finden. Und ich möchte nun die Geschichte aus Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 39 mit euch zusammen lesen. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer, der Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? von sich selbst oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert's mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Asdod gefunden, und er zog umher und verkündete das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ein Mensch sucht Gott. Das ist mein erster Punkt in der Predigt. Ein Mensch sucht Gott. Nun einige Fakten zu dem Kämmerer. Äthiopien war damals anders als heute. Das damalige Äthiopien umfasste den Südteil Ägyptens und den Sudan. Und Leute, die von dort kommen, würde man heute Schwarzafrikaner nennen. Dieser Mann wohnt weit weg von Jerusalem, viele, viele hunderte Kilometer. Dieses Land hat seine eigene Kultur und eigene Religion, aber er war genug um seine Seele besorgt, dass er diesen weiten Weg auf sich nahm, nach Jerusalem zu reisen. Er fragte seine Königin: Darf ich nach Jerusalem gehen, um dort anzubeten, Gott anzubeten? Ich kann mir vorstellen, er müsste erklären, welchen Gott. Und er bekam die Genehmigung. Das spricht für ein sehr großes Vertrauen der Königin zu ihm, dass sie ihm solch eine Reise genehmigt. Er traf Vorbereitungen. Auch bereitete er seine Diener und Begleiter auf die Reise vor, nahm alles mit für die beschwerliche Reise auf den damaligen schlechten und staubigen Straßen, und er zog los. Und was lesen wir über ihn in Apostelgeschichte 8, Vers 27? Er war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Unser Punkt heißt ja: Ein Mensch sucht Gott. Liebe Freunde, dieser Mann tut das wirklich. Er tut wirklich was, um Gott zu suchen. Stell dir vor, du sitzt neben ihm auf dem Wagen und siehst, wie er nach Norden reist. Ich mache gelegentlich alle 2 Jahre eine Fahrt nach Norwegen, und dann mache ich immer so ein Vortreffen, und dann sage ich den Männern: Das ist was für Männer, diese Fahrt. Wir fahren 30 Stunden nach Norden. Aber wirklich ganz nach Norden, nicht so ein bisschen, ganz nach Norden. Ganz schnurstracks nach Nord-Nord, okay? 30 Stunden, da sagt manch ein Mann: das halte ich nicht durch. Ich habe es im Rücken, und das schaff ich nicht. Und dann sortiert sich die Gruppe schon ein bisschen. Die Wagenräder ächzen, Staub wirbelt auf, die Tageshitze ist schwer zu ertragen, man schwitzt, die Karawane nimmt langsam seinen Weg nach Norden. Keine Klimaanlage, keine Stoßdämpfer, keine guten Straßen, keine Schilder, kein Navigationssystem, keine Raststätten. Kein McDonald's unterwegs. Tag 1 vergeht. Tag 2 vergeht. Tag 3 vergeht. Tag 4. Tag 5. Tag 6. Und so weiter. Jerusalem kommt langsam näher. ein Ziel in seinem Herzen, Gott anzubeten. Wenn wir nach Norwegen fahren, ein Ziel vor Augen, Fische fangen. Und ich sitze da und denke, Herr, ich habe auch noch ein Ziel. Ich möchte, dass die Menschen Jesus kennenlernen. Dieser Mann, ein Ziel vor Augen, Gott zu finden. Ein Mann sucht Gott wirklich. Nicht nur mit seiner Zunge, nicht nur mit seinen Beteuerungen vor Freunden, nicht nur in seinen Träumen, nein, ein Mann macht sich wirklich auf den Weg, Gott zu suchen. Eine Frage, wird der Mann Gott finden? Wer sucht, der findet, höre ich. Wird er im Leben fündig werden? Kommt er mit seinem ersehnten Fund zurück nach Hause? Antwort, ja. Und ich möchte es euch mit dem Wort Gottes beweisen. Schlagt mal auf Jeremia 29, Vers 13. Übrigens ist das bei der Einführungslektion des Bibelkurses einer der Bibelverse. Und den besprechen wir ganz genau mit Leuten, die null Ahnung von Gott haben. Und das verstehen sie ganz genau. Jeremia 29, Vers 13. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und dann frage ich ganz bewusst, Freunde, von ganzem Herzen, wie viel Prozent sind das, Christian? 100, nicht 50. Sag deiner Frau mal, ich liebe dich. Zu 50% ist der Abend kaputt. Vielleicht auch die Woche. Zu 100%. Was sagt Gott hier? Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Gott sagt, ihr werdet mich suchen und finden. Ausrufezeichen. Der König David sagt kurz vor seinem Sterben zu seinem Sohn und Thronfolger Salomo in 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn, Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. David sagt Salomo, wenn du Gott suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Auch der Herr Jesus sagt, wie wir eben aus den Reihen gehört haben, wer suchet, der findet. Und ausgehend von dieser Tatsache schauen wir in unseren Text, ob die Bibel sich erfüllt oder widerspricht. Wenn das Buch von Menschen geschrieben wäre, wäre es wahrscheinlich anders gelaufen. Aber hier lesen wir Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Ein Mensch sucht Gott. Er sagt es nicht nur. Er sucht wirklich. Macht einen weiten Weg nach Jerusalem. Wird er Gott finden? Nun, bevor wir diese Frage beantworten, sehen wir in unserem Text, dass Gott aktiv wird, ohne dass der Kämmerer etwas davon ahnt. Gott schickt Philippus, der Evangelist, der bereits in Samaria gepredigt hatte und viele Menschen sich bekehrt haben. Scharenweise kommen sie zum Glauben in Samaria. Männer und Frauen bekehren sich zu Jesus, lassen sich taufen. Gott wirkte durch die Predigt von Philippus Glauben in ihren Herzen und sie wurden von oben wiedergeboren, wurden Kinder Gottes. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 14 lesen wir sogar, Samaria hat das Wort Gottes angenommen. Was wäre es für eine Freude, würde man über unsere Stadt sagen, Overath hat das Wort Gottes angenommen. Wow, stell dir das mal vor. Ich in meiner Straße, Andreas, ich wünsche dir Gottes Segen. Wow, habe ich richtig gehört? Mein Nachbar wünscht mir Gottes Segen. Overath hat das Wort Gottes angenommen. Wie wunderbar. Scharenweise bekehren sich zu Jesus Christus in Samaria. Philippus, der Mann Gottes, hat alle Hände voll zu tun, weil Gott einen ganzen Landstrich rettet. Seelsorge, Glaubensbefestigung, Gemeindegründungen, Predigtdienste in den Städten Samarias. Diese Woche war für mich nicht ganz so einfach. Da haben mich einige Leute wirklich geärgert. Die haben mir, ich weiß nicht, 20 WhatsApps geschrieben und jedes Mal fragen sie irgendwas Belangloses. Und ich denke, Mensch, habt ihr keine Arbeit? Und dann stellen sie eine Frage und dann nochmal nur Fragezeichen und Fragezeichen. Ich denke, Mensch, ich weiß nicht, ich muss arbeiten. Der Kunde, der bezahlt mich für Arbeiten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und ich bin besetzt mit Arbeit und mit Familie und Gemeinde. Und ich habe nicht Lust. Hast du Lust abzuchillen? Ja, Lust habe ich schon, aber ich kann nicht. Ein Philippus, ein vollbeschäftigter Mann. Predigtdienste, Gemeindegründungen, Einsetzung von Ältesten vielleicht. Ein erfolgreicher Prediger und Evangelist. Viel Seelsorge. Er führt Menschen zu Jesus. Menschen kommen, stehen, Schlange sagen, kannst du mir sagen, wie ich das machen soll mit der Bekehrung? Und einer nach dem anderen bekehrt sich. Vielleicht tauft er sie. Er organisiert, dass andere mittaufen, weil er es gar nicht selber schafft. Von allen Seiten ein gefragter und gebrauchter Mann. Keine Zeit für sich, keine Zeit für Urlaub, keine Couchabende. Philippus im Dauereinsatz. So ähnlich wie der Herr Jesus, einer, der früh aufstand und spät noch unterwegs ist, die Zeit für Menschen auszunutzen, dass noch viele gerettet werden. Aber dort ist noch ein Schwarzafrikaner unterwegs auf seinem Wagen. Auf holprigen Wagen, auf holprigen Straßen, der nach Gott sucht, der Gott anbeten möchte. Eine Frage, liebe Freunde, sieht Gott das? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das lese. Ja, Gott sieht es. In 2. Chronik 16, Vers 9 steht, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott, seine allsehenden Augen scannen die ganze Erde und er sieht sofort, wenn da einer ist, ein Afrikaner, ein Japaner, ein Amerikaner, ein Ostdeutscher, wenn wir den Unterschied machen dürfen. Ja? Und er sieht, da sucht mich einer. Und wie handelt er? Gott schickt einen Engel zu dem viel beschäftigten Philippus. Und er bekommt ganz klare Anweisungen, Apostelgeschichte 8, Vers 26, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Gott holt Philippus heraus, mitten aus der Erweckungsbewegung in Samaria. Wenn Philippus bei uns Gemeindemitglied wäre, hätte ich gesagt, Philippus, nein, lass den Arthur gehen. Ne? Du bleibst hier. Du bist der wichtigste Mann hier. Gott holt den wichtigsten Mann aus Samaria und sagt, geh dahin, da ist ein Schwarzafrikaner. Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza abführt. Ganz klar, eine Anweisung mit Ortsangabe. Er wird dahin navigiert. Gott holt Philippus dort heraus. Warum? Weil dort ein Mann ist, der nach Gott sucht. Interessant, wie Gott denkt, oder? Der gute Hirte, er lässt die 99 Schafe, um das Verlorene zu suchen. Er schickt einen Prediger weg von tausenden Samaritern, die sich gerade bekehrt haben, weil dort ein suchender Schwarzafrikaner ist. Wie sehr liebt doch der Herr die schuldigen Menschen. Ist das nicht eine wunderbare Geschichte? Eine Begebenheit, die Gottes Treue beweist? Gott hat den Suchenden gesehen und seine glühende Retterliebe veranlasst, ihn tätig zu werden. Und er schickt einen Engel, einen Boten aus dem Himmel zu Philippus. Frage, wird dieser suchende Schwarzafrikaner Gott finden? Noch ist die Frage nicht geklärt. Schauen wir, was Philippus macht. Vers 27. Und er stand auf, machte sich auf den Weg. Wisst ihr, was Mose gesagt hat, als er berufen wurde? Ich kann nicht reden. Dreimal, bis Gott böse wurde. Philippus, er kannte den Herrn schon so gut, besser als damals Mose. Mit 80 Jahren. Es gibt Leute, die sind 80, haben immer noch nicht viel verstanden. Philippus, keine Widerrede. Er sagt nicht, aber warum soll ich jetzt Samaria verlassen, obwohl scharenweise Menschen sich bekehren? Oder er sagt auch nicht, ich muss doch jetzt in all den neu gegründeten Gemeinden predigen. Nein, Philippus steht auf und geht. Eine gute Gesinnung, ne? Ach, was wünschte ich mir, das wäre in der Gemeinde auch so. Was geschrieben steht, machen. Und nicht diskutieren. Kennt ihr das? Da wird mein Hirn irgendwie sehr müde, wenn Leute diskutieren. Auch in der Firma. Da ist ein Problem, in 5 Minuten abzustellen, aber da stehen sie drumherum und diskutieren eine halbe Stunde. Ich kann es nicht ganz verstehen. Kostet doch viel mehr Kraft. Man kommt gerät aneinander, weil die Diskussionen nur ein Armdrücken der Argumente sind. Statt es einfach abzustellen. Tatsächlich, da liegt etwas am Kran, hat jemand vergessen, habe ich erlebt. Statt mit der Bühne hochzufahren und das runterzunehmen, stehen unten Männer und diskutieren einen halben Tag, wer das da oben hingelegt hat und wie man das jetzt da runterholt, statt einfach hochzufahren, es runterzuholen. Philippus steht auf und geht, er diskutiert nicht. Oh, lieber Christ, welch ein Bild. Jemand an den Füßen gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Szenenwechsel. Wo ist unser suchende Mann aus Äthiopien? Ja, er kam an in Jerusalem nach einer langen Reise. Er war in Jerusalem, kam zum Tempel, um Gott anzubeten, um ihn zu suchen, so wie er sich das vorgenommen hat. Aber er fand Gott nicht im Tempel. Er ist immer noch auf der Suche. Er kauft sich eine Kopie der Jesaja-Rolle. Der Tempel hat nicht gereicht, Gott zu finden. Und nun macht er sich auf den Weg nach Hause. Eine sehr lange Reise steht ihm und seinen Leuten bevor. Ebenso beschwerlich wie die lange Hinreise. Und während der äthiopische Kämmerer nun auf dem Heimweg war, las er auf seinem Wagen die Jesaja-Rolle. Es holpert. Es rumpelt und pumpelt, ja, und er liest die Jesaja-Rolle auf seinem Wagen. Er sucht Gott weiter. Er sucht Gott nun in seinem Wort. Ich werde es nicht vergessen, bei einer meiner schlechtesten Norwegen-Fahrten, die ich erlebt habe, alles Unternehmer, alles Leute, die gerne diskutieren und nicht gerne arbeiten, sind zusammen, es war eine schwere, anstrengende Woche, in Norwegen. Und es ist immer schlecht, wenn nur Häuptlinge da sind und keine Krieger, nicht? Das ist immer schwer. Und dann sind wir auf dem Rückweg. Das waren sehr von sich überzeugte Männer, die Gott abgelehnt haben, viel gespottet haben. Und ich muss sagen, dort kam ich an meine Grenzen. Bis mich jemand fast zu Tränen rührt, das dauert. Ich bin nicht so empfindlich, glaube ich. Ach, stimmt ja gar nicht. So, auf der anderen Seite, da bin ich wirklich in mein Zimmer gegangen und habe Gott angerufen, habe gesagt, Gott, hilf mir, mit denen werde ich nicht fertig. Ich schenkte jedem ein neues Testament. Und dann fuhren wir von Norwegen nach Hause. Über 1000 Kilometer innerhalb von Skandinavien und dann machten wir Rast. Und dort war ein Holländer, ein Riesenkerl, 160 Kilo etwa, je nachdem, in welcher Verfassung er so insgesamt war. Und wenn er auf die eine Seite des Bootes ging, mussten wir mit zwei Mann auf die andere Seite, sonst wäre das schief gegangen. Und er, ein großer Mann, und er sagte, Andreas, weißt du, was der Guido, unser Bruder Guido, da macht? Seit über 1000 Kilometern sitzt er hinten bei diesem schwachen Licht und liest das Neue Testament, was du ihm geschenkt hast. Und dann sind wir in Dänemark auf der Fähre und da fragt mich Guido, wat, ich habe das jetzt gelesen, aber was heißt das jetzt, Jesus annehmen? Und ich sage ihm, wie, was das heißt. Wir alle wissen, Guido hat Jesus angenommen. Erkennt ihr, liebe Freunde, wie Guido damals Gott gesucht hat? Wie dieser Kämmerer aus Äthiopien Gott sucht in seinem Wort. Schon in Äthiopien begann seine Suche nach Gott. Er ging zur Königin und bekam die Erlaubnis, nach Jerusalem zum Tempel zu kommen, um Gott anzubeten, obwohl er aus einem völlig heidnischen Land kommt. Er bereitet alles genau vor, plant eine lange Reise. Es kostet ihm viel Kraft und Geld, solch eine Reise zu finanzieren. Kommt nach Jerusalem, kommt in den Tempel. Es hilft alles noch nicht. Kauft eine Jesaja-Rolle, liest auf dem holprigen Wagen das Wort Gottes. Aber irgendwie fehlt ihm noch etwas. Er möchte glauben, kann aber noch nicht. Es fehlte was und Gott hat das gesehen. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Frage, als Guido über 1000 Kilometer das Johannesevangelium gelesen hat, hat Gott das in der Dunkelheit gesehen? In der Nacht Skandinaviens? Hat er gesehen. Und hier schickt Gott einen Engel zu Philippus. Philippus geht los zu diesem Mann mit einer klaren Wegbeschreibung und der Engel, die ihm der Engel gibt. Und nun ist er ganz nah an diesem suchenden Mann. Und jetzt spricht der Heilige Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Interessant ist, das erste Mal redet der Engel, jetzt redet der Heilige Geist. Als ob die dritte Person des dreieinigen Gottes es jetzt nicht mal dem Engel zutraut, das zu sagen. Jetzt sagt der Heilige Geist dem Philippus, jetzt gehst du hin, jetzt. Und was tut Philippus? Er läuft los. Ist das nicht schön? Er geht nicht, er läuft, er rennt los. Liebe Freunde, ist das nicht beeindruckend, dem Philippus zuzusehen, der wirklich ein Retterherz hat, so ähnlich wie der Herr Jesus? Er läuft los. Nein, er schlendert nicht los. Er geht nicht los, er läuft los. Ich habe mich gefragt, würde ich auch laufen oder würde ich sagen, okay, dann gehe ich mal los. Ne? Er läuft los. Wärst du auch gelaufen? Losgerannt wie Philippus? Mit der Bereitschaft, dem suchenden Mann von Jesus zu erzählen? Wärest du gelaufen, wenn ein Engel Gottes dich mit einer Wegbeschreibung zu einem suchenden Mann schickt? Und dann der Heilige Geist sagt, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Oh, ich glaube, ich wäre gelaufen wie Philippus. Ich bin oft enttäuscht von mir, aber ich glaube, vorsichtig gesagt, ich wäre auch gelaufen. Und Philippus kommt nah dran, so nah, dass er den Kämmerer trotz der klappernden Karawane lesen hört und spricht den Suchenden an. Vers 30. Verstehst du auch, was du liest? Und in Vers 31 antwortet der Kämmerer, wie kann ich denn, wenn mich niemand anleitet? Wie demütig ist doch der gebildete Kämmerer. Meinst du, einer der 28 Finanzminister der EU würde dich bitten, ihm etwas aus der Bibel zu erklären? In seinen gepanzerten Wagen komm mal rein, ne? Und der Finanzminister Schulz sagt, Andreas, komm mal rein, erklär mir mal, meint ihr, das wird er machen? Oder Wolfgang Schäuble? Er bat ihn aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Oh, dieser Finanzminister ist wirklich am Suchen. Und wie viele Menschen sind, so wie der Kämmerer aus Äthiopien, sind religiös, lesen die Bibel und suchen nach der Wahrheit, aber haben noch nicht den rettenden Glauben, haben Jesus noch nicht gefunden. Sie sind wirklich aufrichtig, aber verloren. Ich freue mich so sehr über unseren Bibelkreis, den wir jetzt haben, wo wir die Bibel lesen. Leute sitzen um einen Tisch herum, der Tisch ist voll von Leuten. Aufrichtig suchende Leute, aber haben Jesus noch nicht gefunden. Die meisten noch nicht. Sie brauchen jemanden, der ihnen den Weg zeigt. Und das hat der allsehende Gott gesehen. Und deshalb schickt er Philippus zu diesem suchenden Menschen. Und noch etwas fällt auf. Gott schickt Philippus, nicht einen Engel zum Kämmerer. Jetzt war der Engel ja schon auf der Erde. Er hätte ja jetzt noch weitergehen können und direkt zum Kämmerer gehen können. Aber er schickt jetzt den Philippus. Warum macht der Engel das nicht selber? Er macht es doch viel besser. Nun, Engel sind gehorsame Diener Gottes. Sie würden es tun, wenn Gott es wollte. Aber Engel sollen nicht den Dienst der Verkündigung des Evangeliums übernehmen. Dieses Vorrecht, Menschen das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden, ist nur den gläubigen Menschen gegeben, aber nicht den Engeln. Welch ein Vorrecht wir Christen doch haben. Wir dürfen die Wahrheit vom Kreuz den Menschen sagen. Dieses Vorrecht hat Gott niemals einem Engel anvertraut, sondern ausschließlich seinen Kindern. Kannst du dir dieses Vorrecht erkennen, wirklich schätzen? Kein Engel darf das. Vom Kreuz erzählt jeder, der selbst gerettet wurde, kein Engel. Gott bindet das ewige Heil deiner Mitmenschen in dein persönliches Zeugnis ein. Hin und wieder denke ich, wenn ich es nicht den Leuten in meinem Ort sage, wird es ihnen wahrscheinlich niemand sagen, weil Gott mich dahin gesetzt hat. Wenn meine Kinder mit ihren Freunden und Freundinnen sprechen, dann sage ich immer, mach das, ich komme nie da rein. Die hören so einem alten Mann nicht zu. Das könnt nur ihr. Oh, wie groß wird doch die Freude im Himmel sein, wenn du Menschen triffst, die im Himmel sind, ewiges Leben haben, weil Gott dich wie Philippus benutzt hat, um das Evangelium weiterzugeben. Deshalb, lieber Christ, sehe das Weitersagen des Evangeliums Jesu nicht als Last, sondern als großes Vorrecht, das selbst Engel nicht haben. Immer noch steht die Frage im Raum, wird der suchende Kämmerer, der Finanzminister aus Äthiopien, der aufrichtig sucht, wird er Jesus finden? Wie wird die Geschichte ausgehen? Nun, der suchende Äthiopier ist wieder unterwegs Richtung Heimat, Richtung Süden und zufällig liest er Jesaja 53. Wunderbar. In diesem Abschnitt geht es um das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, demütig, gehorsam und stumm und ganz willig. Und der Kämmerer versteht nicht. Oh, das gibt's bei uns doch auch, ja, wenn wir die Bibel lesen. Man will verstehen und versteht diese Stelle nicht. Oh, es reicht nicht, wenn ein Mensch nur nach Gott sucht. Er muss das Evangelium ja auch verstehen. Ich sagte einem Menschen jetzt vor einigen Monaten, der sich bekehren wollte, aber sagt, ich habe mich schon so oft bekehrt. Ich habe die Befürchtung, dass ich wiederum einfach nur eine oberflächliche Bekehrung mache. Und dann sage ich, weißt du was, lass uns doch den Bibelkurs machen. Dann weißt du, wer Gott ist. Und dann weißt du auch, dann weiß dein Geist auch, was er zu denken hat. Und nur wenn du es weißt und verstehst, kannst du dich entscheiden. Es soll ja keine Gefühlsduselei sein, sondern eine bewusste Entscheidung für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Denn erst wenn die frohe Botschaft verstanden wurde, kann es im Herzen mit Glauben verbunden werden. Und Philippus, der neben ihm auf dem Wagen sitzt, erklärt dem interessierten Kämmerer nun diese Stelle. Es ist die Prophezeiung, die der Prophet Jesaja ca. 700 vor Christus vorausgesagt wird. Dieses Lamm ist Jesus, der Messias, der vor kurzem auf Golgatha vor den Toren Jerusalems, wo du eben warst, gestorben ist. Und er sagt ihm, bei Gott geschieht Sündenvergebung nur durch Blutvergießen. So hat es Gott festgelegt. Vielleicht hat er ihm diese drei Stellen genannt in 1. Mose 3, Vers 21. Da tötet Gott Tiere, damit Adam und Eva Kleidung haben. In 1. Mose 22, Vers 13 gab Gott dem Abraham einen Widder, damit der Widder anstelle seines Sohnes Isaak sterben sollte. Beim Auszug aus Ägypten starb ein Lamm für jede Familie, damit der Erstgeborene nicht sterben musste. Entweder der Erstgeborene muss sterben oder dieses Lamm, stellvertretend. Und so zieht sich das durch die ganze Bibel bis Jesus Christus. Er ist das endgültige Lamm Gottes, das ein für alle Mal sein Blut vergoss zur Vergebung der Sünden all derer, die an Jesus glauben. Und Philippus erklärt dem suchenden Äthiopier, diese Stelle, die du hier liest in Jesaja 53, hat sich erfüllt. Jesus ging ans Kreuz für dich, stellvertretend für dich. Er ist das Lamm, von dem du gelesen hast. Dieses Lamm, das für dich geschlachtet wurde. Er, Jesus, starb stellvertretend für dich am Kreuz. Das Lamm Gottes. Und wer sich zu ihm bekehrt, ihm werden alle Sünden abgewaschen durch sein Blut. Aber wer Jesus am Kreuz, den einzigen Sohn Gottes, ablehnt, oh, mach dir klar, dass das den Zorn Gottes auf sich zieht, auf dich zieht. Das lässt sich Gott der Vater nicht gefallen. Das hat Konsequenzen. Aber du, wenn du das glaubst, du musst an Jesus glauben. Allen, die an Jesus glauben, der wie ein Lamm sein Leben für uns gab, denen Gott ewiges Leben, wird Gott ewiges Leben geben. Und auch du, ein Äthiopier, kannst Frieden bekommen mit Gott, wenn du an Jesus glaubst. Dann ist Jesus nicht umsonst gestorben für dich, sondern sein Opfer wird wirksam für dich. Weißt du, der lebendige Gott vergibt und gibt dir das Anrecht, sein Kind zu werden, wenn du an das glaubst, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Oh, liebe Freunde, hier ist ein Mann, der Gott wirklich sucht, der so einen langen Weg gemacht hat. Wie wunderbar, dass Philippus ihm jetzt hilft, das Evangelium von Jesus zu verstehen. Und welch ein Vorrecht für Philippus, diesem suchenden Mann, der so nah dran ist, das Evangelium zu erklären. Damit er glauben kann, sich für Jesus entscheiden kann und gerettet wird, damit auch er ewiges Leben hat. Welch ein Vorrecht. Gut, dass Gott normale Christen ins Leben der Menschen schickt, damit sie die Wahrheit vom Kreuz hören und sich bekehren. Und dieses Vorrecht haben nur Gläubige. Nicht einmal Engel haben dieses Vorrecht, den Menschen das Evangelium weiterzusagen. Das dürfen sie nicht. Das dürfen ausschließlich Kinder des Allerhöchsten. Menschen, die selbst einmal große Sünder waren und zum Lamm Gottes gekommen sind und Vergebung empfangen haben. Und immer noch die Frage, wird der suchende Äthiopier Gott finden? Wir lesen Apostelgeschichte 8, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Kannst du jetzt die Frage beantworten? Hat der suchende Äthiopier Jesus gefunden? Ja. Und er bezeugt es. Ja, ich glaube. Er glaubte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um Sünder zu retten. Er glaubte, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das für ihn ans Kreuz ging und für ihn gelitten hat, damit er Frieden bekommt mit dem dreimal heiligen Gott. Dass Jesus all die Strafe für meine Sünden, die ich hätte tragen müssen, dass er sie auf sich geladen hat. Alle Lügen. Oh, wie viel habe ich gelogen. Ich war ein überdurchschnittlicher Lügner. Okay? Er hat sie auf sich geladen. Oh, wie oft habe ich gelogen, wie oft geflunkert, geschwindelt, getäuscht, betrogen. Weiß jemand, wie oft ein Durchschnittslügner lügt am Tag? Ein Durchschnittsmensch. Da wird ja keiner von sich sagen, dass er ein Lügner ist. Was meint ihr? Irgendeine Zahl? 100 Mal? Doppelt so viel. Die Wissenschaft geht von 200 Lügen eines Durchschnittsmenschen pro Tag aus. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Okay, also ich bin Durchschnitt. Aber ich glaube, ich konnte es sehr gut. Vielleicht sogar mehr. Das sind 73.000 Lügen im Jahr. In 30 Jahren 2,2 Millionen Lügen. Wenn ein Mensch 70, 80 Jahre alt wird, Millionen von Millionen von Millionen Sünden. Und Jesus ging ans Kreuz, um all diese Lügen mit seinem Blut zu bezahlen. Denn sein Vater sagte, ohne Blutvergießen geschieht keine Sündenvergebung. Und dann gibt es noch all die anderen Sünden. Und all die Taten und Gedanken, die wir so haben, sie alle machen uns schuldig vor einem heiligen Gott. Wie kann ein Mensch bestehen vor einem dreimal heiligen Gott? Die Antwort ist, nur durch Jesus. Vergebung der Schuld gibt es nur bei Jesus, durch keine Religion und keine Kirche. Sündenvergebung nur durch das Lamm Gottes. Ein Äthiopier, ein gebildeter Mann, schwer beschäftigt, angesehen, geschätzt von seiner Königin, fühlt eine Leere in seinem Herzen. Vielleicht geht es dir auch so. Karriere gemacht, alles gut. Och, ich erinnere mich, wenn wir die Ausbildung geschafft haben, boah, dann bin ich Elektriker, boah, wenn ich das... Wahnsinn. Und dann will ich heiraten, wenn ich eine Frau hätte. Wow. Ja, dann habe ich geheiratet. Und dann, wenn ich ein Haus hätte. Wow. Und wenn ich Kinder hätte. Wahnsinn. Und heute habe ich alles. Wenn ich Jesus nicht hätte, wäre ich immer noch leer. Und das fühlt dieser Äthiopier. Ich habe alles. Ich habe mehr als alle anderen in unserem Land. Aber ich habe eine Leere, eine Sinnlosigkeit in meinem Leben. Und er scheut weder Mühe noch Kosten, scheut weder Anstrengung noch Strapazen, nimmt sich frei und sucht Gott. Der Weg ist lang, nicht 30 Stunden. Aber sein Herz ist geheimnisvoll angetrieben, Gott zu suchen. Er weiß, er braucht Sündenvergebung. Und unser Äthiopier kämpft sich durch die lange Straße nach Norden viele Tage, will Gott anbeten, den er noch nicht kennt, kauft sich eine Kopie der Jesaja-Rolle, ein Vermögen damals, ein Vermögen, liest, sucht Gott in seinem Wort und Gott, sieht er das? Ja. Er schickt einen Engel mit konkreten Anweisungen, für den vielbeschäftigten Philippus, den er mitten aus einer Erweckungsbewegung herausholt, weil dort ein Mensch ist, der nach Gott sucht. Ja, es ist wirklich wahr. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und diese Augen, die alles sehen, haben diesen Schwarzafrikaner gefunden. Philippus musste das nun tun, was der Engel nicht tun durfte. Diesem Mann erklären, wer Jesus ist. Damit dieser suchende Mann versteht, dass Jesus das Lamm Gottes ist und sich zu ihm bekehren kann. Welch eine Geschichte. Ein Mensch sucht Gott und findet ihn. Wie damals, so auch heute. Gottes Zusagen haben sich nicht verändert. Die Bibelverse, die wir gelesen haben, gelten heute genauso, wenn du in den Himmel kommen möchtest. Seine Augen durchstreifen auch heute die ganze Erde, um zu suchen, die nach ihm suchen, Menschen, die nach ihm suchen. Ja, Jeremia 29, 13 gilt auch heute. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Professor Dr. Werner Gitt sagte mal zu diesem Bibelvers eine Auslegung bei einer Großveranstaltung, die ich nie vergessen habe. Er sagte, da waren viele hundert Leute da, und dann sagt er, dass hier jemand sitzt, der Gott wirklich sucht und ihn nicht findet, das gibt's nicht. Finde ich eine tolle Auslegung, oder? Das gibt's nicht. Und wie Leute rumdrucksen und sagen, ja, wenn Gott mir was Besonderes gibt, so einen Kick oder besonders, die suchen Gott nicht. Wer Gott wirklich sucht, findet ihn. Es gibt's nicht, dass einer sucht und ihn nicht findet. Gibt's nicht. Dann wäre Gott nämlich ein Lügner, der hier was anderes sagt. Die Frage ist, suchst du Jesus? Machst du dich auf den Weg wie der Kämmerer, um Gott anzubeten? Wisst ihr, es gibt Leute, die sagen, eine halbe Stunde zum Gottesdienst zu fahren, das ist mir zu viel. Wer das sagt, Entschuldigung, er sucht nicht. Er sucht nicht. Der ist sehr mit sich zufrieden. Er sucht nicht. Die Frage ist, machst du dich auf den Weg wie der Kämmerer, um Gott zu suchen, ihn anzubeten? Denn dafür hat er dich ja geschaffen. Er möchte seine Anbeter für ewig mitnehmen in seinen Himmel, wo nur die hinkommen, die Jesus haben. Er nimmt nur die mit sich in seinen Himmel, die an Jesus glauben. Suchst du? Glaubst du? Ich möchte dir heute helfen, wie Philippus. Er erklärte dem suchenden Mann, wer Jesus ist. Wenn du glaubst, dass Jesus dir vergeben kann, weil er am Kreuz für dich die Schuld getragen hat, sein Blut vergossen hat, für dich gelitten hat, stellvertretend für dich sein Leben gab, damit du leben kannst, dann kannst du heute Gott finden. Ich werde dir gleich eine kleine Geschichte erzählen, die dich vielleicht ermutigen soll, es auch zu tun. Vor etwa 3 Monaten fuhr ich mit meinem Auto durch unseren Ort und ich war sehr in Eile. Ich hatte richtig Stress, ich war im zeitlichen Verzug und hatte Termine. Und auf einmal quert ein älterer Mann die Straße mit einem Stock. Und er ging, und ich habe gesehen, er hat Mühe, und er geht nicht gerade 90 Grad, sondern so ein bisschen schräg. Das heißt, es dauert noch länger, wenn er so schräg geht. Ja. Und ich stehe da, ich denke, mein lieber Mann, er geht langsam über die Straße. Und ich sehe, dass er mich sieht und er bemüht sich, er wird schneller, aber es ist immer noch langsam. Und ich war so in Eile und ich habe gemerkt, das hat mich gestört, dass er so langsam ist. Ist nicht richtig, ich weiß, aber so war es. Und auf einmal wurde mir klar, rede mit dem Mann. Und dann habe ich die Scheibe runtergemacht und ihn gefragt, als ob ich gerade aus einem 3-wöchigen Urlaub komme, wie geht's Ihnen? Ja, es geht, ja. Und so kamen wir ins Gespräch. Wir stehen auf der Straße, kein Auto kam von hinten, das ist komisch, etwa 5 Minuten. Und nach 5 Minuten haben wir unsere Telefonnummern ausgetauscht. Er wusste, wo ich wohne, weil er dort spazieren geht, vorbeigeht. Ich wusste jetzt, wo er wohnt, und wir haben uns verabredet. Einige Wochen später sitzt er hier im Gottesdienst. Brachte seine Frau mit. Und wieder ein paar Wochen später sagt er, nach dem Gottesdienst ging er raus, steht hier und sagt, Andreas, ich habe ein sehr hartes Herz. Und ich dachte, weißt du, wenn ein Mensch das schon weiß, dass er ein hartes Herz hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so hart. Er hat schon was verstanden. Ich habe ein sehr hartes Herz. Und dann war wieder Sonntag. Und dann war es eine ganz schlechte Predigt. Und was er verstanden hat aus der Predigt, war, dass der Teufel ein Lieblingsmöbelstück hat. Das ist die lange Bank. Schieb das nicht auf die lange Bank. Mach das fest mit Jesus. Und das ist ihm so wichtig geworden. Er hat erkannt, ich muss das klar machen mit Gott. Ich darf das nicht auf die lange Bank schieben. Ich bin schon 74. Und so kam er nach dem Gottesdienst wieder hierhin und sagte, mir ist eins klar geworden, dass ich das nicht auf die lange Bank schieben darf. Ich muss Frieden mit Gott machen. Ich möchte mich bekehren. Und dann gingen wir hier runter. Und dann kniet er sich hin und bereut seine Schuld und sagt dem Herrn Jesus alle seine Sünden, die ich euch jetzt nicht erzählen werde. Und dann stand er auf und war ein Kind Gottes. Er hatte Jesus. Und wieder vielleicht ein, zwei Wochen später treffen wir uns wieder hier im Gottesdienst. Und er sagte mir, das hat mich tief berührt, Andreas, und seine Augen waren voller Tränen, dass er kaum gucken konnte. Und Andreas, dass wir uns damals auf der Straße getroffen haben, ich glaube, das ist von Gott. Und dann liefen die Augen über. Und ich habe ihm gesagt, ich glaube auch. Und da war ich froh, dass Gott nicht einen Engel zu ihm geschickt hat, sondern einen Sünder, wie ich es bin, der ebenso Vergebung bekommen hat. Das ist Gottes Theologie und Vorsehung. Nicht Engel dürfen das rettende Evangelium verkünden, sondern nur die Sünder, die selbst Vergebung empfangen haben, wie Philippus. Nun war der Äthiopier gerettet. Er hat das Evangelium Jesu verstanden und angenommen, hat sich zu Jesus bekehrt. Und auf einmal sieht er Wasser und sagt, siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, mich taufen zu lassen? Und er bezeugte seinen Glauben und Philippus taufte ihn. Und dann lesen wir Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Und dann lesen wir einen schönen Satz. Und er zog voll Freude seines Weges. Warum ist jetzt erst in der ganzen Geschichte von Freude zu lesen? Der Kämmerer hat Jesus gefunden. Er ist vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Hat's festgemacht mit Jesus. Hat's nicht auf die lange Bank geschoben. Und genau das wünsche ich dir, mein lieber Freund. Denn wer Gott sucht, findet ihn. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Gott segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.